Also die Frage ging jetzt zur zweiten edlen Wahrheit, ob also die Ursachen des Leidens und da also wirklich eine der Hauptursachen ist Begehren. Häufig wird das als die Hauptursache dargestellt. Es gibt aber auch so eine Aufreihung von drei Ursachen: Gier, Hass, Verblendung oder Begehren, Hass, Verblendung oder auch fünf Ursachen: Begehren, Hass, Verblendung, Neid und Arroganz. Aber eigentlich gibt es jede Menge weitere Unterursachen auch noch mit. Und hierbei speziell so die Frage Begehren als Ursache für Leid, also wenn ich in einer unangenehmen Situation oder etwas als unangenehm erlebe, also unangenehmes Gefühl oder so erlebe und das nicht haben will oder Schmerz erlebe und das nicht haben will, sondern etwas anderes haben will. Liegt da eigentlich sozusagen die Ursache des Leidens in diesem Nicht-Haben-Wollen und es anders haben wollen? So war die Frage, ne? Ja, das kann man auf jeden Fall schon so sagen, dass das Begehren, also es ist eigentlich ja beides dann da drin. Da ist das eine, was wir nicht haben wollen, die Aversion gegen das Unangenehme. Das ist per se schon eine Ursache des Leidens. Oder des, also, ja, also des Nicht-Zufriedenseins, kann man so sagen. Dieses, ja, nicht in Frieden sein mit der Situation, nicht in Frieden sein mit dem, was unangenehm ist. Und man will es, das Begehren liegt darin, dass man es anders haben will, als es ist. Also andere Empfindungen haben will, andere Gefühle haben will, andere Gedanken haben will, andere Menschen in seinem Leben haben will, eine andere Wohnung haben will, andere Erfahrungen machen will. Das ist alles, sind alles Formen von Begehren, wo wir die Idee haben, wenn ich nur hätte, was ich mir wünsche, dann wäre ich glücklich. Und das ist eigentlich ein Grundirrtum, das ist wirklich Verblendung, weil wir noch nicht verstehen, wie sehr wir eigentlich in sozusagen im Griff des Haben-Wollens sind oder auch im Griff des Sein-Wollens. Begehren bezieht sich auch auf das Sein. Wenn ich mir vorstelle, wenn ich anders wäre, als ich bin, dann wäre ich glücklich. Ja, was weiß ich, wenn ich größer wäre, wenn ich kleiner wäre, wenn ich dicker wäre, wenn ich dünner wäre, wenn ich jünger wäre, wenn ich älter wäre, wenn ich heller wäre, wenn ich dunkler wäre, wenn ich im Süden leben würde. Oder was weiß ich, das ist eigentlich egal. So, also wenn irgendwie, wenn ich jemand anders wäre, wenn ich schlauer wäre, wenn ich schlagfertiger wäre, wenn ich mich besser abgrenzen könnte. Also dieses, weil das, dieses, da, das Begehren liegt in dieser Haltung des Mangels, in diesem Gefühl des Mangels, in dem Gefühl, mir fehlt was. Und wenn ich das kriegen würde, was ich habe, dann bin ich glücklich. Was aber passiert, wenn wir kriegen, was wir wollen, ist, dass wir für einen Moment erleichtert sind, vielleicht sogar einen Moment glücklich sind, aber weil die Dinge sich verändern und verschieben immer wieder, löst sich auch alles wieder auf. Das heißt, das, was wir bekommen, das bleibt nicht. Und von daher ist das wirklich eine Mühle sozusagen. Wir müssen immer nachlegen, wir müssen das immer wieder bekommen, wir müssen es immer wieder erneuern. Wir strampeln uns weiter ab, wie schon die ganze Zeit. Das heißt, auf einer gewissen weltlichen Ebene sozusagen, natürlich wird man glücklich, was man kriegt, oder man kriegt, was man will, zumindest für einen kleinen Moment. Aber wenn wir auf diese existenziellen Dimensionen von Dharma schauen, dann sagen wir immer, das ist einfach, damit treiben wir immer mehr ein Rad von Samsara an. Wir strampeln uns ab. Wir sind wie die, also in Dharma sind wir in diesem Bereich von den Pretas, das sind die Hungergeister, die den Hals einfach nicht voll genug kriegen können, weil sie, und die werden nie satt. Und eigentlich ist das so, wenn wir das bei uns selber feststellen, und ich vermute, wir alle kennen das in irgendeiner Form, also ist es eigentlich wichtig, innezuhalten und zu gucken, was ist diese Energie von haben wollen selber, so dieser geheime Wunsch, wenn ich nur kriege, was ich will, so dann. Ja, dann komme ich ans Ziel. Und das, also dieses Haben wollen, das ist auch etwas, was wir sogar mit in buddhistische Praxis manchmal hineintragen. Recht häufig passiert das sogar, dass man denkt, wenn ich nur still genug wäre in der Meditation oder wenn ich nur frei wäre von diesen lästigen Gedankenmustern oder wenn ich nur frei wäre von bestimmten Gefühlen oder you name it, hätte ich eine gute Meditation oder dann würde ich auch verstehen, um was es geht beim Buddhismus oder dann würde ich dies oder das oder jenes. Es ist die gleiche Hungermentalität, die wir da manchmal haben. Und wir, das ist kein Fehler, das ist auch nicht schlimm, wenn das so ist, sondern das ist genau der Moment eigentlich, das ist wie eine Steilvorlage für Einsicht. Denn wir können diese Dinge nur verstehen, wenn sie da sind und wir die Gelegenheit beim Schopf ergreifen, sie zu studieren und wirklich zu verstehen. Wenn das gerade nicht aktuell ist, dann reden wir eigentlich nur intellektuell über Begehren oder über diesen Hungergeist. Aber wenn wir wirklich in diesem Zustand sind und Achtsamkeit aufbringen und freundliche Haltung, sodass wir nicht gleich versuchen, das loszuwerden, sondern sagen, hey, Moment mal, wie fühlt sich das eigentlich an? Dann sind wir mitten in der Praxis. Und dann kann man das sozusagen, wenn man den Nerv hat, das auszuhalten, bringt man seine Achtsamkeit da rein. Und je tiefer wir das verstehen und sehen, wonach wir und entdecken vielleicht, wonach wir uns wirklich sehen, dann kann man das transformieren. Ja, aus diesem Hungergefühl sich aufmachen zu suchen, was nährt mich eigentlich wirklich? Das ist es eigentlich so. Was bringt wirklich Zufriedenheit in meinem Leben? Was sind wirklich meine tiefsten Sehnsüchte? Nicht nur das, was mich kurzzeitig glücklich macht, sondern was macht mich wirklich glücklich? Ja, wonach sehnt sich mein Herz sozusagen? Hilft dir das, beantwortet das deine Frage, Sabine? Eigentlich ist es ist alles eine Ursache für Dukkha, wo wir an etwas festhalten als ich oder mein. Ja, also wenn diese schwierigen Gefühle, die du gerade angefangen hast, also wenn wir Gefühle sehen oder Emotionen, sagen wir mal, es ist so, die entstehen nicht aus dem Nichts heraus. Die lauern da auch nicht irgendwo in uns und kommen hoch, wenn man nicht aufpasst, so, sondern Gefühle sind ausgesprochen vorübergehend und die werden ausgelöst durch Ursachen und Bedingungen. Und die werden ausgelöst dadurch, dass wir hier als Menschen sind, dass wir einen Körper haben mit seinen Sinnen und über diese Sinne sind wir in Kontakt mit allem um uns herum. Also mit dem, was zu sehen und zu riechen und zu hören und zu schmecken ist. Und also über Gedanken nehmen wir wahr und so weiter und so weiter. Also das gehört alles mit zu den Sinnen im Buddhismus. Und wenn dieser Kontakt stattfindet, dann wird dadurch ausgelöst. Das ist sozusagen die Ursache dafür, dass eine sogenannte Gefühlstönung oder Vedana ausgelöst wird. Und die ist immer angenehm, unangenehm oder neutral, also weder noch. Und daraus entspinnt sich dann erst, das ist sozusagen weiter Ursache dafür, dass wir mehr davon wollen oder dass wir weniger davon wollen, dass sich also was wie Begehren oder Abwehr entwickelt auch. Und wenn wir das, normalerweise geht das so schnell, wir verstehen das nicht, wir haben das nicht gehört und gelernt und dann läuft es einfach so in seiner samsarischen Art und Weise und entwickelt sich das womöglich zu angenehmen oder unangenehmen Gefühlen, auch zu Ängsten oder zu Ärger oder Eifersucht oder was weiß ich. Und das wollen wir haben oder nicht haben. Und dann, also das ist alles eigentlich ausgelöst in einer Art von Kettenreaktion und mittendrin wird immer wieder sowas wie ein Ich geboren. Ein Ego geboren. Und das in sich selber, das trägt wirklich Leid in sich. Und wenn wir nicht sozusagen unangenehme erste Gefühlstönung wieder nach, die wir über den Kontakt haben, wenn wir da sozusagen einfach einen stillen Geist kultivieren und dann nicht auf diesen Zug aufspringen, dann ist das eigentlich nur einfach entweder was Angenehmes, was vorübergeht, oder was Unangenehmes, was vorübergeht. Aber es entwickelt sich nicht notwendigerweise dieses ganze Drama daraus, was wir üblicherweise erfahren. Und so, wenn wir Achtsamkeit üben und wenn wir Dharma üben, dann versuchen wir, dieses abhängige Entstehen zu verstehen. Zu sehen, dass kein einziges unserer Gefühle wirklich etwas Dauerhaftes hat oder etwas hat, was ganz speziell ausdrückt, wer ich bin, sondern das sind alles Phänomene im Grunde genommen, emotionale Phänomene, die abhängig von Ursachen und Bedingungen entstehen und vergehen. Gerne. Wie machst du das denn, wenn du dich auf deine Chakren konzentrierst, wie machst du das dann? Und gehst du dann auch so durch die ganzen Chakren durch oder bist du nur, also Chakren nochmal für alle, das sind so bestimmte Energiebereiche von unserem Damm, also da, wo wir sitzen, bis hin zum Scheitelpunkt des Kopfes. Und da gibt es eben in den verschiedenen indischen Systemen, vor allen Dingen auch im Yoga, aber auch in anderen Systemen, also die Lehre von den Chakren, dass die eben bestimmte Energiebereiche sozusagen bündeln, fokussieren. Das ist eine sehr feine Lehre auch. Ja. Okay, also du bist einfach da, wo es gerade Aufmerksamkeit auf sich zieht. So, okay. Und bist du da nur mit deiner Aufmerksamkeit oder hast du auch ein Mantra dazu? Okay, nur mit der Aufmerksamkeit. Aber wenn das dir hilft, kannst du das durchaus machen. Die Frage ist, bist du wirklich präsent dann da drin oder laufen nebenbei Geschichten ab oder so? Ist das eher eine Form von Ablenkung oder ist das etwas, was wirklich, wo du wirklich so diese Qualität von Präsenz, von Wachheit und auch Konzentration hast in deiner Meditation? Wenn das der Fall ist, hätte ich da jetzt kein Problem mit, wenn du bei den Chakren die Aufmerksamkeit hast. Denn ob du in deinem Atem bist oder sagen wir in deinem Herzchakra oder in deinem Kehlchakra oder so, das ist nur ein minimaler Unterschied. Das kannst du gerne so machen, also präsent sein und das Spüren üben. Bist du konzentriert dabei? Weißt du nicht? Okay, ja. Aber wenn du sagst präsent, okay, ja. Ich würde das ruhig, also ich würde dich da gerne ermutigen, das eine ganze Weile einfach so weiterzumachen und zu gucken, ist das etwas, womit der Geist sozusagen wach, präsent, konzentriert sein kann? Und dann, wenn du merkst, das funktioniert so für dich, das ruhig machst und an irgendeinem Punkt auch ruhig dann loslässt von dem Anker, den du in den Chakren hast, sodass du dich dann, also nachdem sie dir geholfen haben, dich zu sammeln, sie dann aber auch ruhig loslässt. Das kann man mit dem Atem ja durchaus auch so machen oder mit an jedem anderen Meditationsobjekt, denn es kommt letztendlich für Vipassana-Meditation nicht so sehr auf das Objekt an. Es gibt andere Meditationen, da ist das wichtig, aber bei Vipassana nicht so, sondern das sind alles Anker für, dass der Geist zur Ruhe kommen kann und konzentriert wird und sich öffnet auch dann dabei. So kann man, also dafür wird der Atem eigentlich genutzt, dafür können wir genauso aber das Hören nutzen, was auch manchmal angeleitet wird. Oder wenn du Chakren dafür nutzt, wunderbar, kannst du von mir aus gerne so machen. Ja, gerne.